Wunderbaren guten Abend. Schön seid ihr alle hier, zahlreich erschienen zum heutigen netzpolitischen Abend. Ich bin Daniel Donatsch und habe die Freude, den Anfang heute machen zu dürfen. Kannst du mal schnell eins weiter? Ich sage kurz etwas zum Ablauf, bevor ich zu unseren Mitstreitern und Gästen komme. Wie üblich dauert der offizielle Teil etwa eine Stunde, offiziell in dem Sinn, dass er aufgezeichnet und ins Internet geströmt wird. Also wir werden eine Präsentation hören und danach mit unserem Gastexperten diskutieren. Ihr dürft euch gerne in die Diskussion einmischen, aber seid euch bewusst, in dieser ersten offiziellen Stunde, eure Stimme, eure Frage ist aufgezeichnet und für immer im Internet. dann möchte ich neben euch danken, nicht nur euch danken fürs Herkommen, sondern auch unseren Partnern. Das ist natürlich das Debattierhaus Karl der Große, wo wir hier sind. Ohne deren Unterstützung und zur Verfügungstellung des Raumes würde die Veranstaltung logischerweise nicht stattfinden. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die WOTS, unsere Medienpartnerin, für alle, die heute hier sind. Es gibt Exemplare, ihr dürft gerne eines mitnehmen, habt ihr noch auf dem Heimweg etwas zu lesen. Und besonders wichtig für alle, die zu Hause oder irgendwann in Zukunft den Abend nachschauen, die Streaming- und Recording-Infrastruktur wird uns vom C3VOG zur Verfügung gestellt. Gut, dann übergebe ich gerne an Jörg Meller, mein Partner heute Abend, unseren Hauptgast vorstellt.
Auch herzlichen Dank, Daniel, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass so viele hierher gekommen sind. Das Thema, können Daten Menschen heilen, scheint interessant zu sein, also auch aus unserer Sicht, weil es ist ein Thema und es wird im nächsten noch viel mehr ein Thema sein. Von dem her, wirklich ist es eine Freude, hier so viele Leute zu sehen. Unser Redner heute Abend ist André Baumgart. Er hat promoviert in klinischer Epidemiologie und Bioinformatik. Also einen guten Hintergrund in allem medizinischen Bereich und Informatik, was ja auch in der Medizin immer wichtig wird. Momentan arbeitet er beim Verband der Zürcher Krankenhäuser und ist dort im Bereich Qualität, Patientensicherheit und eben Digitalisierung tätig. Zudem ist er im Verband H+, das ist der Spitalverband, in der Nationalen Fachkommission für Qualität. Ich hoffe, wir haben dich richtig vorgestellt. Dann überlassen wir jetzt dir die Bühne und ja, die Bühne gehört dir.
Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und hoffe für die angeregte Diskussion. Wir wollen uns heute darum kümmern, wie gehen wir mit Daten in der modernen digitalen Gesellschaft um und wie nutzen wir die heute schon im Spital oder in der Gesundheitsversorgung. Und ich möchte es ganz offen gestalten. Also ich habe auch einige Fragen mitgebracht. Ich hoffe, dass wir direkt auch über diese Fragen ins Gespräch kommen und dann entsprechend diskutieren können und das natürlich dann später in geselliger Runde vertiefen können. Was ich noch ergänzen darf zu meiner Person, seit kurzem darf ich auch die kantonale Ethikkommission unterstützen zum Thema KI. Und gleichzeitig die nationale Ethikkommission, wo wir uns darum kümmern, wenn da Forschungsanträge oder Themen in der Verwaltung aufschlagen, um zu bewerten, sind diese medizinischen Produkte oder die Forschungsinitiativen in ethischem Sinne state of the art. Und dort darf ich mit nationalen Experten und kantonalen Experten zusammen diese KI-basierten Forschungsprogramme bewerten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Gebiet im Moment, weil durch diese, kennt jeder Sprachmodelle, die Wissenschaft irgendwie explodiert darin und wir extrem viele Anträge in dem Bereich haben. Genau. Vier Punkte möchte ich ganz kurz ansprechen, wirklich gar nicht viele Folien. Das Einbringen, was wir heute im Bereich der datengetriebenen Medizin und natürlich darf das Wort künstliche Intelligenz nicht fehlen, wie man damit umgeht heute schon im Spital. Das ist Realität, also nicht nur im Spital, das geht von der Hausarztpraxis bis hin zum Pflegeheim, die sich überlegen, wie machen sie mit KI die gesamte Gesundheitsversorgung besser, effizienter, zielgenauer, personalisierter. Und das sind nicht nur Schlagworte, sondern die Leute, die in den Einrichtungen sind, machen sich darüber wirklich Gedanken. Mal die erste Rückfrage: Wie wichtig sind für euch oder für Sie die Gesundheitsdaten wirklich im Alltag? Wer sagt, eins sehr wichtig, mal kurz vielleicht die Hand heben. Also wichtig heißt für mich zum Beispiel, man nutzt sie tatsächlich für seine eigenen vielleicht Bedürfnisse oder im schlimmsten Fall auch Erkrankungen. Oder man verwendet die in anderer Art, um sich fit zu halten. Für wen ist es wichtig? Okay, und bei anderen eher unwichtig, weniger wichtig? Okay. Also, wenn man sich anschaut, wo Gesundheitsdaten anfallen, das ist ja seit der Einführung des Smartphones 2007/2008 pervasiv. Ja? Also das heißt, jeder trägt täglich irgendwelche gesundheitsbezogenen Daten mit sich. Das beginnt beim Schrittzähler vom iPhone und endet bei irgendwelchen anderen Sensoren, die man wahrscheinlich mit der Apple Watch oder sonst wie hat. Weil wenn ich rumschaue, jetzt vielleicht nicht gerade so viel, aber wenn ich bei uns in irgendwelchen Sitzungen bin, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir sind nur noch von irgendwelchen Sensoren umgeben, die uns überwachen. Und dann entsprechend werden die in die Welt gesendet. Und dazu kommen wir jetzt eben, was macht man mit diesen Daten? Das beginnt heute, jeder hat eine Krankenversicherung, die Krankenkasse hat die Daten, bekommt Abrechnungsdaten, wird entsprechend mit den Daten arbeiten bezüglich der Versicherungsmodelle und dort ist man jetzt als Kunde exponiert im Bereich der Krankenversorgung. Das geht dann weiter, wenn man leider vielleicht in ein Spital muss. Ich habe das mal generell als Krankenhaus, weil wir als Verband Krankenhaus traditionell bezeichnet werden, wo Reha-Kliniken, Pflegeheime, Psychiatrien seit neuestem auch mit dabei sind, um sich um die Gesundheitsversorgung im Kanton zu kümmern. Und auch dort ist beispielsweise das aktuell klassischste Thema, was wir verwenden, wie wir mit Daten umgehen, ist, wie diktiert man ein Patienten-Arzt-Gespräch, damit man effizienter in der Dokumentation wird. Das ist im Moment eines der Hauptthemen, die wir auch im Verband behandeln, bezüglich Datenschutz, bezüglich wie interagiert der Patient mit den Ärzten und mit dem entsprechenden Gesundheitsfachpersonal. Und das ganze Thema Laborbefunde, Austausch, und jetzt spreche ich ein Wort aus, was wahrscheinlich irgendwo auch immer ein Reizthema war, zumindest medial, ja, wenn man das EPD überlegt, ja, wie sind wir da gestartet vor 10 Jahren, als ich noch in Luzern am Spital gearbeitet habe. Da war die Schweiz sehr führend in Europa mit dem EPD, also digital schon relativ weit. Und dann hat man irgendwie in den Folgejahren ab 2014 den Anschluss verpasst. Und bis heute weiß man nicht genau, woran es lag. Aber jetzt tut sich ja was mit DigiSanté und wir hoffen alle, dass wir eine digitale, sichere digitale Gesundheitsakte für uns bekommen. Und es geht bis nach Hause in die Überwachung. Das Thema hatten wir vor 2 Jahren in unserer Verbandstagung, Hospital at Home. Also man muss auch nach einem Spitalaufenthalt nicht mehr wochenlang im Spital sein, sondern man kann relativ zeitnah nach Hause und kann dort sehr gezielt überwacht werden. Also überall fallen Daten an. Und wer hat die besten Daten über uns? Wahrscheinlich die nordamerikanischen Konzerne, die wir irgendwie mit uns tragen, es sei denn, man versucht sie so maximal wie möglich zu vermeiden. Aber irgendwie hat entweder Google, Huawei oder Apple hat irgendwelche Daten über uns, die sehr gesundheitsbezogen sind. Und ich glaube, jeder ist sich darüber bewusst, aber irgendwie machen tun wir dagegen sehr wenig. Wie sicher, denken Sie, sind unsere Gesundheitsdaten? Wer denkt, Sie sind sehr sicher? Eine Person, sehr gut. Sicher? Okay. Weniger sicher? Okay. Und unsicher? Oh, das ist also mit weniger sicher und unsicher ist relativ in der Überlegenheit, würde ich sagen. Die Majorität fühlt sich nicht so wohl. Denkt ihr, die Gesundheitsdaten im Spital sind sicher? Wer denkt, sie sind sicher? Nur drei. Oh, das ist erschütternd. Ja, ich hoffe, also aus der Erfahrung kann ich sagen, die Spitäler tun sehr viel für die Datensicherheit. Wie sicher weiß man immer dann erst, wenn ein Hackerangriff vorbei ist. Dann kann man beurteilen, wie sicher die Firewalls, die Datensysteme waren. Und aus relativ guter Übersicht, weil ich mit allen Sicherheitsbeauftragten im engen Austausch stehe, das passiert täglich. Also man ist sich darüber gar nicht bewusst, dass wirklich alle Spitäler in unterschiedlicher Intensität tatsächlich angegriffen werden. Das ist tägliche digitale Realität. Wie werden wir geschützt? Wer kennt die kantonalen Datenschutzgesetze? Sehr gut. Da haben wir Fachexperten, mit denen wir nachher diskutieren können. Ja? Eines der Hauptthemen, mit denen wir uns auch im Verband beschäftigen dürfen. Das Thema Datenschutz hat in den letzten 2 Jahren gefühlt exponentiell an Wichtigkeit gewonnen. Früher war es so, dass die Ethikkommissionen oder vielleicht bestimmte Verwaltungen noch etwas gesagt haben, wenn es um Datenmanagement geht. Heute ist es so, dass die Datenschutzbehörde und die Datenschutzbeauftragten der Kantone sehr stark darüber entscheiden, was ist möglich im Datenmanagement und was nicht. Nicht nur in der Forschung, sondern vor allem auch in der Gesundheitsversorgung. Und die Rechte, die man hat, die sind je nach Ausprägung, wie man Kenntnisse hat, auch dann entsprechend möglich zu ziehen. Man willigt aber grundsätzlich, ja, wenn man krank ist, in die Behandlung ein und damit auch in das gesamte Datenmanagement. Und jetzt kommt auch ein Punkt, der besonders ist, auch im Kanton Zürich, ist, die Daten unterstehen ja dem Berufsgeheimnis. Die entstehen zwischen Arzt und Patient oder Ärzten und Patienten. Ja. Und das Berufsgeheimnis hat eine besondere Bewandtnis im Kanton, dass die kantonale Datenschutzbeauftragte hier eine sehr rigide Auslegung hat, die aber durch das Berufsgeheimnis, wenn man das schaut, die natürlich die Sorgfaltspflichten mit dem Umgang mit Daten bezeichnet, aus einer privatpersönlichen Sicht durchaus nachvollziehbar ist, weil man da denkt, okay, ich will ja, dass meine Daten geschützt werden maximal und dass die nicht einfach irgendwo in irgendwelche Cloud-Systeme gehostet werden und dort potenziell exponiert sind gegenüber Dritten. Aber behindert gleichzeitig die Möglichkeit, effektiv oder auch effizient Patienten wirklich zu versorgen mit moderner Technologie. Und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Wenn man mal sich überlegt, was macht man mit den Daten heute? Man trainiert Algorithmen. Und woher kommt eigentlich das Bedürfnis, dass Algorithmen so entwickelt wurden die letzten 10 Jahre. Hat jemand eine Idee? Warum ist das so exponentiell gewachsen und hat jetzt dazu geführt, dass wir mit ChatGPT und anderen generativen KI-Verfahren auf einmal wirklich auf dem Smartphone interaktiv mit der KI umgehen kann? Warum ist das so entstanden? Hat jemand... Bitte? Ja? Eher so systemisch gedacht.
Wenn man immer mehr Daten hat, oder? Wenn immer mehr Daten generiert werden.
Ja? Da waren noch mehr Meldungen, ja? Okay. Noch was? Weitere?
Also
Aber KI zum Lernen ist ja kein Selbstzweck, sondern warum ist es, da waren noch andere Meldungen vielleicht? Das, ja? Auch, ja. Also das ist vor allem aus dem Silicon Valley getrieben, wenn man sich überlegt, sie stellen Cloud-E-Mail-Dienste für 2 Milliarden Menschen zur Verfügung. Wie wollen Sie das mit Menschen kontrollieren, wie Spamfilter betrieben werden zum Beispiel? Das hat damit angefangen. Ja? Und deshalb hat man angefangen zu überlegen, wie kann ich das automatisieren? Und das hat dazu geführt, dass vor allem eben, ich meine, ETH ist da auch weltführend und die kollaborieren sehr eng mit Stanford und den führenden Universitäten. Das ist daraus entstanden, dass eben Unmengen an Daten anfallen. Und zur Effizienzsteigerung, wie man mit diesen Daten umgeht, hat man Algorithmen gebraucht. Und die nicht mehr einfach statisch entwickelt sind, sondern die eben aus den Daten lernen. Und das war, und da gab es Anfang der 2010er Jahre einen Paradigmenshift in der Algorithmenentwicklung. Das hat erst die bildgebenden Verfahren revolutioniert. Also alles, was ich visuell sehe, habe ich dann automatisiert. Bis heute ist das in das autonome Autofahren sozusagen eingeflossen, wenn man das so will. Und auf der anderen Seite hat man angefangen, Spamfilter zu bauen, die aus den Daten lernen. Und das geht bis heute dann zurück bis 2017, als neue Algorithmen entwickelt wurden, wo dann generative KI uns ermöglicht, heute Texte innerhalb von Millisekunden zu schreiben. Die FMH, die Fachgesellschaft für die Mediziner, die hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo wird heute schon KI eingesetzt? Also in der vor allem ambulanten auch Medizin, also in der Hausarztpraxis und in den Spezialpraxen, nicht nur eben am Spital selber. Und man sieht, es geht von präventiven Elementen bis hin zur Nachsorge über alle Zyklen hinweg. Und es hilft klassischerweise Ärzten, schneller zu diagnostizieren, Röntgenbilder vor allem auszuwerten. Ich komme gleich nochmal auf eine zweite Folie, wo das noch eindrücklicher zu sehen ist. Und es geht bis dahin, dass es einen Chip gibt, der, ich hoffe nicht, dass so viele da sind, aber wenn man Diabetes hat, dann ist es mittlerweile sehr KI-gestützt, wie man das sozusagen überwacht und wie man auch seine entsprechenden Blutzuckerspiegel managt. Und das geht bis hin, ohne dass man es vielleicht weiß, dass man Essenstipps bekommt, die für seine Ernährung seinen entsprechenden Menschen und Präferenztyp auch passen. Was denken Sie, was denkt ihr, wie viele Medizinprodukte heute schon KI-basiert im Markt sind? In der Schweiz wissen wir es nicht, weil die Swissmedic hat keine Auswertungsmöglichkeit, die ganz detailliert sagt, welche KI-Produkte im Markt sind. Man könnte das auswerten, wäre eine manuelle Arbeit. Aber ich habe die gleiche Frage vor 2 Jahren. Ich bin noch in einer Kommission für Vigilanz der Medizinprodukte und habe gefragt, hey, wie viele KI-Produkte haben wir denn in der Schweiz zugelassen? Dann hieß es, wissen wir nicht genau. Ja? Vielleicht ist es heute anders, also alle, die den Stream schauen und vielleicht die Daten wissen, dann wäre es cool, wenn man die Zahl hätte. Aber mal gedacht, was offiziell an verfügbaren Zahlen da ist, wie viele KI-Produkte könnten hier im Markt sein? Es gibt eine Datenbank, wo man genau weiß, wie viele Produkte im Markt sind. Wer ist für 1, 2, 3? Und 4? Er ist ungefähr gleich verteilt. Wenn man sich das anschaut, die FDA ist eine Behörde, die sehr genau trackt, welche Produkte zugelassen sind und hat eine sehr offene Datenbank. Das kann jeder Bürger aufrufen. Das würde ich mir persönlich auch von allen europäischen, inklusive der Schweiz, wünschen, dass man das wirklich transparent aufrufen könnte, um zu wissen, wie werde ich vielleicht in einer Arztpraxis oder in einem Spital behandelt. Und dort sind mittlerweile über 1000 KI-Produkte zugelassen, in jeglicher Form. Und jetzt sieht man hier unten, vielleicht kann man es nicht immer lesen, aber 3/4 davon sind in der Radiologie, also in der bildgebenden Diagnostik, verankert. Das heißt, der Hauptteil der KI-Anwendungen findet in der Verarbeitung von Bilddaten statt. Und auch hier eindrücklich finde ich, es ist lange nichts passiert und 2015 ist es dann explodiert. Ja, auf einmal kamen so viele Zulassungen auf die FDA zu, dass die mittlerweile in der Interpretation von Zulassungen von KI-Produkten führend sind. Also da sieht man, dass das Thema uns absolut begegnen wird. Auch in der Schweiz werden täglich Medizinprodukte mit KI zugelassen in unterschiedlichster Form. Und das wird uns weiter beschäftigen. Rückfrage. Wie viel Vertrauen hätten Sie, hättet ihr in die Behandlung durch eine KI? Und zwar nur durch eine KI. Wer hätte 10? Ja, es war zu erwarten nach dem Vortrag, erstmal von dem Vorspann. Wer ist eher bei 1? Okay. Und wer ist so in der Mitte? Ah, okay, das. Das ist nicht verwunderlich. Also. Dass man der KI noch nicht vollständig vertraut. Aktuelle Studien zeigen, dass die Kombination, wenn man das smart kombiniert, sozusagen, das ist auch nicht überraschend, aber das zeigt sich eben tatsächlich dann auch in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Kombination zwischen intelligenter Integration der KI in den Prozess der Versorgung und vor allem der Interaktion mit dem Fachpersonal, insbesondere mit den Ärztinnen und Ärzten, die Fehlervermeidung extrem erhöht. Also das heißt, es passieren erheblich weniger Fehler im Prozess. Und wenn man heute schaut in der Patientensicherheitsforschung, sieht man noch sehr, sehr viele Fehler durch den Stress, der eben in den Institutionen ist, der im Prinzip durch Überlastung passiert. Und das könnte man durch KI extrem reduzieren. Und deshalb haben wir auch so viele Anfragen zu dem Thema KI und Integration und eben mit der Verbindung, wie kriegen wir das mit dem Datenschutz dann geregelt, dass eben genau das reduziert wird. Weil es ist einmal so, dass man natürlich patientenzentriert versorgen will und die Fehler vermeiden will, aber man hat eben jetzt auch gemerkt, jeder Fehler, der entweder beim Hausarzt, beim Facharzt oder auch im Spital passiert, der kostet viel Geld. Und die Schätzungen sind, dass die zwischen 3% und 18% der Gesundheitsausgaben beispielsweise im Spitalsektor sind. Das heißt, das sind die Kosten, die durch Fehler induziert sind. Vertrauen in die KI. Das ist ein großes Thema, was wir auch in der Ethikkommission im Moment sehr stark diskutieren. Wie schaffen wir es, dass die Forschenden es so anlegen, dass es transparent und nachvollziehbar wird, wenn aus diesem Forschungsprodukt ein Medizinprodukt wird, was wirklich am Patienten dann in die Versorgung geht. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, noch sehr, sehr viel Arbeit leisten muss, um Vertrauen zu schaffen, dass wenn KI einen zu Hause überwacht, natürlich mit einer Rückkopplung zu den Ärzten, entweder Hausarzt oder auch zu den Fachärzten, dann hat man die Möglichkeit, hier eine Brücke zu schlagen, die auch, glaube ich, notwendig ist, in Zukunft besser zu erklären, was die KI macht und was sie eben auch nicht macht. Ja? Und das wird häufig eben verschwiegen, entweder aus Marketinggründen, oder eben auch, weil man natürlich, wenn man häufig als kleines Startup Erfolg haben will, nicht immer alles so transparent darlegt. Aber da gibt es große Diskussionen, auch große Anforderungen jetzt gesetzlicher Art. In der Schweiz diskutiert man eben gerade, ob man die Regulierung dahingehend nicht nur für Medizinprodukte, die gibt es ja schon, die Regulierung, und es wird auch schon seit Jahren KI-Produkte zugelassen, aber vor allem dann in den Grenzbereichen, wo es kein Medizinprodukt ist, aber wo es Gesundheitsförderung ist oder Gesundheitsmanagement außerhalb der medizinischen Versorgung. Und da gibt es eine Initiative, da sind auch sehr viele Forscher von der ETH mit beteiligt. Wir müssen also nachdenken, wie schützen wir uns als Gesellschaft, Bürger, vor dem Datenhunger der Algorithmen auf der einen Seite, aber wir dürfen nicht vergessen, es ermöglicht auch extrem viel. Also die Chancen, die daraus entstehen, sehe ich persönlich, bin natürlich, habe auch einen großen Bias dahingehend. Ich sehe mehr Chancen als Risiken, weil ich merke, wie verantwortungsvoll zumindest in der Schweiz und in Mitteleuropa die Menschen damit umgehen, dieses entwickeln. Aber trotzdem muss man sich gesamtgesellschaftlich fragen, was passiert mit den Daten, die wir hier tagtäglich in Massenpreis geben. Ich gebe Ihnen nur noch mal ein Beispiel. Ich bin in einem Forschungsprojekt an einer Universitätsklinik, wo wir pro Patient über die Operationsphase im Spital 2 Millionen Datenpunkte generieren. Also es sind 5 Tage da, die Patienten. Wir generieren konstante Daten, 2 Millionen Datenpunkte pro Patient. Da werden 60.000 Patienten versorgt. Da können Sie sich überlegen, wie viele Daten dort anfallen und was man mit denen machen kann. Und das wird die Zukunft sein. Da werden so viele Sensoren im Spital sein, die kontinuierlich Daten produzieren, wo man wirklich gut schauen muss, wie man mit diesen Daten umgeht. Genau. Und das mal zum Einstieg, die Diskussion, um die Diskussion anzufeuern. Dankeschön.
Wagner.
Wo, in die Mitte, oder?
Ja, ja.
Oh, okay.
Herzlichen Dank für diesen spannenden Input, für diesen spannenden Einblick in die Szene. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel verändert. Also auch der Besuch beim Hausarztspezialisten ist nicht mehr der gleiche wie noch vor einer oder erst recht nicht wie vor 2 Generationen. Jetzt für mich eine Frage, eben, du hast jetzt gerade vorher gesagt, es werden Millionen von Daten nur schon aus einer Operation erzeugt. Also das ist vor allem die hohe Auflösung, dass man eigentlich permanent Sensoren mit sich trägt. Also nicht mehr halbstündig oder nein, 4-mal am Tag jemand vorbeikommt und den Blutdruck misst, sondern das wird jetzt permanent erhoben. Ist das schon systematisch überall oder sind das jetzt so die ersten Spitäler, die damit anfangen?
Also die größeren Spitäler, die haben diese Entwicklung schon genommen und nehmen die gerade. Das heißt, es wird in den nächsten 2 Jahren so sein, dass das die größeren Spitäler, also die Universitäten hier in der Schweiz und die großen Kantonsspitäler sicherlich in der Weise machen werden. Ja.
Jetzt von meiner beruflichen Herkunft her, ich bin noch in 1-2 Pflegeheimen involviert. Ist das in Pflegeheimen auch schon ähnlich oder sind die noch viel weiter weg?
Jetzt muss man natürlich sie sind sicherlich noch nicht so weit, weil sie auch nicht die finanziellen Ressourcen haben. Die Geschwindigkeit der Pflege ist natürlich auch eine andere. Da braucht man vielleicht noch nicht so ein Tracking davon. Trotzdem werden ja die Menschen dort überwacht. Und die Sensoren, die sind so günstig, die werden die nächsten Jahre in diese Systeme fließen. Das wird vielleicht nicht in den nächsten 2 sein, sagen wir mal in den nächsten 5 bis 7 Jahren. Ja.
Du hast gesagt, es fallen 2 Millionen Datenpunkte an, das klingt jetzt noch wahnsinnig viel. Ich arbeite auch in Machine Learning ein bisschen, aber unter Umständen sind das wiederum sehr wenig Daten, also je nachdem, was ihr sagt. Und hier wäre eigentlich meine Frage, wie geht das in der Schweiz, die ist relativ klein, man liest das manchmal auch, ja, macht es Sinn, in so vielen Spezialisten zu haben, weil dann haben sie relativ gesehen weniger Operationen und so. Das heißt, es fallen pro Spital ja auch, mindestens im Verhältnis zum Beispiel zum Ausland, pro Spital weniger spezifische Daten an. Bedeutet das, dass die Spitäler die Daten austauschen müssen, um genug Daten zu haben, um Systeme zu trainieren? Und machen sie das schon? Oder sind die Spitäler noch immer genug groß, dass jedes Spital selber oder mindestens die Spitäler, die Forschung betreiben können, mit den Daten ihres eigenen Spitals ja, weiterkommen, sage ich mal?
Also wir haben in der Schweiz eine wahnsinnig gute Initiative, das ist die Swiss Personalized Health Network. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein Forschungsverbund der Universitäten, die Daten austauschen, um genau das zu tun, um spezifische für Fragestellungen Daten auszuwerten, KI-Algorithmen zu trainieren, um damit diese, sag ich mal, eher kleinen Entitäten oder Organisationen, die man international hat, also wenn man an einen amerikanischen Trust denkt, der eben 300.000, 400.000 Patienten im Jahr stationär dann versorgt, weil er eben verschiedene Standorte hat, ist das natürlich nicht vergleichbar, was an Daten anfällt, wenn man hier ein Universitätsspital hat. Und durch den Austausch wird es aber sichergestellt. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnig gute Initiative, dass man hier gemeinsam lernt, auf einer sicheren, in der rein Schweiz gelagerten Infrastruktur. Ja. Und ich denke, dass das für die Forschung wichtig ist. Und wir hoffen ja alle aufs EPD, dass man dann, wenn man das hat, dass man daraus gemeinsam lernt, wie man Daten verwenden kann und austauschen kann und nutzen kann in der Versorgung. Ja.
Ich glaube, viele Leute, also zumindest ich, wäre sehr gerne bereit, auch während einer Behandlung meine Daten auch in Anführungszeichen zu spenden, damit man daraus lernen kann, sofern ich mir sicher sein kann, dass man mich nicht reidentifizieren kann oder zumindest nicht, ohne dass ich auch zu dem zugestimmt hätte, weil ja, medizinische Daten sind je nach Bereich sehr heikel. Also es gibt gewisse Bereiche, ich hatte mal einen Oberarmbruch, dass ich in der Schlinge war in einer Pressekonferenz ersichtlich, das kann ich niemandem verschweigen, aber es gibt ja auch genügend medizinische Daten, die sehr, sehr persönlich sind. Wie zuverlässig ist das? Wie gut kann man diese Daten anonymisieren, so dass man sie fast ja, bedenkenlos spenden oder zur Verfügung stellen könnte?
Für die Forschung?
Ja.
Es gibt einen ganz seriösen Mechanismus in dem Forschungsnetzwerk, dass man wirklich die Daten deidentifiziert mit Merkmalen, die auf dich zurückführbar wären zum Beispiel. Und diese Menschen oder auch teilweise Unterstützung mit Algorithmen nehmen dann alle identifizierbaren Merkmale raus. Das überprüfen dann auch nochmal Menschen. Also da versucht man wirklich das Maximale zu tun. Und dann gibt es Werkzeuge, die versuchen heute schon das Risiko der Reidentifikation zu bewerten, weil sie versuchen durch andere Informationen, Verknüpfungen, dich wieder zu identifizieren. Also da geht man schon sehr sorgfältig vor, aber genau das prüfen wir zum Beispiel in der Ethikkommission, wenn ein Antrag ist. Denken die den Antrag stellen, diese Mechanismen auch einzusetzen? Also das heißt, da gibt es wirklich etablierte Werkzeuge, die man einfach im Ethikantrag dann auch genannt haben will, damit so etwas nicht passiert, dass man die Menschen identifizieren kann. Ja.
Kannst du da irgendwie ein einfaches Beispiel, das allgemeinverständlich ist, erklären, wie Daten so anonymisiert werden und nicht? Also
ja, wenn man jetzt schaut, im Moment gibt es sehr viele Anträge, national und kantonal, zum Thema, viele Forschende wollen die Informationssysteme, also alles, was in einem Krankenhausinformationssystem ist, ausleiten in Textform, um damit zum Beispiel Sprachmodelle zu trainieren. Und in so Informationssystemen sind ja Adresse, sind die Erkrankungen. Dann hat man vielleicht eine Kombination aus Diabetes und einem bestimmten Magen-Darm-Leiden, kann man schon wissen, wenn der in Zürich im Kreis 4 wohnt, ja, und das hat, da gibt es vielleicht nur noch zwei davon. Diese identifizierbaren Merkmale, die nimmt man dann raus. Also die Diagnose wird dann sozusagen verallgemeinert zum Beispiel. Also dann weiß man nicht mehr, dass es eine Magen-Darm-Erkrankung ist oder eine untere Erkrankung des Darmes, sondern man sagt nur, es ist ein gastrointestinales Problem. Und sagt auch nicht, das ist im Kreis 4 in Zürich, sondern es ist irgendwo im Postleitzahlbereich 8. Ja? Und so kann man die Merkmale wegnehmen, dass man immer weniger über den einzelnen Datensatz weiß.
Wenn wir schon so ein bisschen in diese Richtung gehen, du hast vorher, glaube ich, gefragt, du hast nicht mehr, wie sicher wir unsere Daten einschätzen oder glauben oder vielleicht auch, wo wir sie hergeben würden. Und für mich kam da sofort die Frage dann zurück, ja, wohin? Also ich bin mir sicher, ich gebe, wenn irgendwie möglich, keine Daten meiner Krankenkasse, weil ich hätte Angst, dass die dann irgendwann spezielle Modelle machen und wenn man schon gewisse Vorerkrankungen hat, muss man mehr bezahlen und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich der Meinung, meine persönliche Meinung, Krankenkassen sollten einigermaßen solidarisch sein und wer krank ist, hat mehr bekommen und wer gesund ist, hat dafür Glück gehabt. Auf der anderen Seite, für Forschung würde ich wahrscheinlich eher Daten spenden und ganz klar ist, wenn ich krank bin, dann gebe ich meine Daten Arzt oder Ärztin, weil dann sage ich nicht, ja, ich bin krank. Ja, was haben Sie dann? Ja, das ist meine Privatsache. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht, dass ich Husten habe. Also, ist ja logisch. Also, es gibt ja so eine Abstufung und ich weiß nicht, wird das auch abgebildet oder wie siehst du das? Spielt das auch für euch eine Rolle? Oder bin ich da ein, weiß nicht, Spezialfall, der sich überlegt, wo die Daten hingehen? Oder?
Ich denke, du bist da gut im Durchschnitt, was viele denken. Man kann aber sich ganz einfach fragen, kann sich jeder fragen, wie viel ist es Ihnen, euch wert, wenn die Krankenkasse das machen ja Krankenkassen heute schon, die tracken Daten und sagen, wenn du die uns gibst, wird die Prämie um 5 Franken nachgelassen. Ja? Oder kriegst du irgendwie einen Bonus auf ein Bonuskonto, die du dann andersweitig verwenden kannst durch Präventionsprogramme, darfst ins Fitnessstudio und so weiter. Also wie viel wäre denn so eine Datenspende jedem wert? Für eine Prämienreduktion. Ich bin jetzt ein bisschen provokativ, wer weiß. Ja? Darf man auch nicht machen, aber wie viel wäre es denn wert? Würdest du 10% weniger Prämie akzeptieren, wenn die Krankenkasse deine Daten bekommt?
Ich finde das eine gute Frage. Ich glaube nur, die meisten Personen überlegen sich das nicht so 1:1. Mir deine Daten, aber es ist eigentlich ja genau die Frage, was sind wir bereit preiszugeben, wenn wir dafür etwas zurückbekommen. Ich denke, man sieht es auch an einem anderen Beispiel. Ich habe es sogar vorher gesagt, wenn ich zum Arzt gehe und krank bin, dann bin ich sofort bereit, meine Daten herzugeben. Aber wenn ich gesund bin, überlege ich es mir vielleicht zweimal. Und das würde mich auch vorher wieder zurückzubringen zu dem Machine Learning oder den Trainingsdaten. Wahrscheinlich ist es relativ einfach, von kranken Personen Daten zu bekommen, weil die sind eher bereit, sie zu geben, in der Hoffnung, dass sie geheilt werden. Kann man auch sagen, ist vielleicht unethisch, weil man dann die Notsituation ausnutzt, um an die Daten zu kommen. Aber ja, nur um, sage ich einmal, ein Modell, das Kranke und Gesunde aufeinander halten kann oder Erkrankungen vorzeitig erkennen kann, muss man ja auch Daten von Gesunden haben. Also dort ist es wahrscheinlich schwierig. Oder erlebt ihr das oder ist das kein Problem? Habt ihr genug gesunde Menschendaten oder Daten von gesunden Menschen, um entsprechende Untersuchungen zu machen?
Das ist ja genau das Problem, dass wir, ich sage das jetzt mal von ethischer Seite in der Ethikkommission bewerten. Ja, also du hast eine Forschungsinitiative, die beschreiben, welche Daten sie benutzen, um KI zu trainieren. Und es sind in der Regel nur Daten aus der Hausarztpraxis, aus den Spezialisten oder den Spitälern. Das sind alles kranke Menschen. Man hat nie eine Referenzgruppe. Und das ist ein grundlegender Bias, der in diesen Algorithmen ist, dass er eben immer nur eine Prädiktion für Kranke machen kann. Also, und das ist, deshalb, wir haben ja vorhin über die Limitation gesprochen, was KI kann und nicht kann. Und das muss man sich immer bewusst machen. Ja? Wenn man auch irgendwie im Internet Algorithmen hat die auf Basis von meinen Eingaben etwas prognostiziert. Das macht man ja mal gerne. Ich kenne zumindest einige, die das gerne machen. Und dann frage ich immer, ja, hast du nachgefragt, welche Limitationen das hat und ist es überhaupt für dich anwendbar? Und in der Regel ist es eben nicht. Ja. Weil die ganzen Modelle, die Medizinprodukte sind, basieren auf Therapien, die schon häufig eine Krankheit induzieren oder festgelegt haben, um dann die Anwendung für diese Patienten sicherzustellen.
Das heißt, ihr braucht mehr Daten von gesunden Menschen.
Korrekt. Deshalb ist der Datenhunger der großen Konzerne sehr hoch. Ja.
Jetzt noch eine andere Frage. Jetzt haben wir immer gesagt, Daten, um mehr zu machen. Meine Frage wäre auch, wird es auch genutzt, Daten, um weniger zu machen? Also um, ich sage jetzt, nutzlose oder Behandlungen zu vermeiden oder auch, sagen wir, dass man zu lange Medikamente nimmt nach einer Behandlung. Also man nimmt sie 2 Wochen, aber eigentlich müsste man schon oder könnte man wissen, dass schon nach 10 Tagen das absetzen kann. Also wird das auch angesetzt, weil ich schätze mal, für die Industrie ist weniger zu verkaufen nicht gleich lukrativ wie eine neue Behandlung zu verkaufen. Also Daten um weniger. Wird das auch gemacht?
Also in der industriellen Forschung wäre ich da vorsichtig. Die Erkenntnisse werden dann vielleicht nicht so geteilt. Aber in der, sage ich mal, wirklich reinen Wissenschaft, dort werden die Erkenntnisse schon so verwendet. Also es gibt ein Beispiel. Vor 4 Jahren, also kurz vor Corona, gab es eine Studie in Frankreich zum Thema Lungenkarzinom. Und dort hat man die Patienten mit einer digitalen App ausgestattet, die trackt, wie geht's denen. Ganz simpel. Ganz simpel. Das kann man vielleicht noch nicht mal als KI bezeichnen. Das ist auf jeden Fall ein Tracking. Und man hat festgestellt, durch die Erinnerung und durch das Verfolgen, wie es den Patienten geht, hat man sehr schnell erkannt, ob die rückfällig werden und wieder in die Behandlung müssen und damit die Chance auf Heilung haben. Bin ich drauf gekommen? Oder ist die Batterie leer?
Hallo? Zeig mal. Nimm mal kurz eine Hand weg. Der Bildschirm ist leer. Dann geben wir dir das Mikrofon.
Zu viel geredet.
Ist es schon eingeschaltet?
Hallo?
Ja.
Ja. Und dort hat man dann eben festgestellt, dass die Patienten sehr schnell identifiziert wurden, die rückfällig waren anhand ihrer Symptome, die sie berichtet haben. Und damit konnte man viele Todesfälle vermeiden. Die Studie hat man auch abgebrochen, weil das so evident war, dass es klar war, dass dieses Tracking einen Nutzen hat. Und es war dann eben, man hat weniger an Aufwand, die Leute zu tracken durch solche Tools und muss nicht große Algorithmen trainieren und Daten sammeln, sondern man kann mit relativ einfachen Mitteln und wenigen Mitteln Menschen besser überwachen und damit wieder gesunden lassen.
Ja. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, also ich hoffe, ich habe weniger Operationen in meinem Leben, aber dass ich in den Wochen danach mich auch intensiver tracken lassen würde als jetzt im Alltag, in dem ich mich doch einigermaßen gesund fühle.
Ja. Ja, das Phänomen ist ja, wenn man gesund ist, macht man häufig weniger und erinnert sich dann, hätte ich nur. Und da helfen natürlich Sensoren, die man täglich bei sich trägt, um dann nachzuverfolgen, was hat man wirklich gemacht.
Ja. Hast du noch Fragen? Oder
ja, daran anschließend, oder eigentlich auf die Passen habe ich mir vorgesagt, oder wir haben generell gesagt, man macht KI, man möchte gerne effizienter werden und so weiter. Ah, neues Mikrofon. Ich habe mich jetzt gefragt, ja, jetzt haben wir alle diese Überwachungsdinger von diesen bekannten Firmen, die Uhren herstellen. Nicht die Schweizer Uhren, sondern die anderen und noch ganz viele andere Sensoren in diese Uhren verbauen und die sagen einem dann, man hat jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht, was alles, Sauerstoff im Blut oder die Herzfrequenz ist heute eine andere als gestern und ich weiß nicht was. Und die Frage ist natürlich schön, oder, wenn am Ende das dazu führt, dass wir weniger, sage ich jetzt mal, Herzinfarkte haben. Bedeutet aber auch, dass jede kleine Unregelmäßigkeit jetzt festgestellt wird und dann die Person in ärztliche Behandlung gehen. Da ist die Frage, haben wir am Ende zwar besser überwacht, und aber nicht ja, effizienter, also einfach vor allem mal mehr Gesundheitskosten generiert, weil die Person ihm gesagt hat, ah, mein Junge hat gesagt, ich habe heute nicht gut geschlafen, ich muss heute zum Arzt gehen, also übertrieben gesagt. Also ist es nicht am Ende fast ein Multiplikator, statt dass man effizient wird?
Es kann ein Multiplikator sein. Die Hypothese ist ja, je früher ich mich dann eben in eine Versorgung gebe, das muss ja dann nicht immer der Spezialist sein, der teuer ist und behandeln muss, sondern je früher ich gehe und dann präventiv wirke, und das ist eben die Maßnahme, die man treffen muss, ist, wenn ich was feststelle und der Hausarzt sagt dann, hey, schau, Ernährung ändern, Bewegungen besser machen, und entsprechend soziale Kontakte pflegen, ja, dass die psychosoziale Gesundheit entsprechend gut wird, dann geht es dir wieder besser. Ja, und das ist was anderes, als wenn du wartest und dann stellt man fest, oh, jetzt stehst du vor einem Herzinfarkt, du musst ins Spital, der Kardiologe muss dir mit einem aufwendigen Verfahren das entsprechende Gefäß lysieren. Ja.
Das stellt sich fast die Frage, wenn man so gut überwacht wird, haben wir das Recht, krank zu werden? Das so ein kleiner Einschub. Also, wir nehmen jetzt dann gerne auch Fragen aus dem Publikum. Also wenn ihr eben Fragen habt, bitte aufschrecken, nicht einfach anfangen zu sprechen. Wir haben jemanden mit Mikrofon. Okay. Ja, da ist bereits jemand.
Es wurde am Anfang gesagt, dass die KI helfen kann bei der Diagnostik. Meine Frage ist, ob diese Diagnostikvorteile nicht primär weißen, männlich gelesenen Cis-Männern zugunste kommt, weil die Datensätze oft halt auch diesen Bias haben und dementsprechend oft auch Informationen über Menschen of Color oder halt geschlechtsdiverse Personen benachteiligt werden, weil die Daten für diese Körper einfach auch nicht unbedingt vorhanden sind.
Das ist korrekt identifiziert, ja. Das ist eines der größten Probleme der bisherigen Algorithmenentwicklung, dass man nicht genau weiß, wie die trainiert sind und dass bestimmte Gruppen, insbesondere auch die geschlechtsspezifischen Elemente dort ausgeblendet sind. Ja. Und daran forschen aber viele. Das ist auch etwas, was jetzt in der Bewertung von Forschungsprojekten sehr stark mit einfließt, dass man eben genau darauf achtet, für welche Patientengruppen, welche Daten stecken da drin und wie ist es dann anwendbar. Ja, ist absolut richtig. Ja, ist ein großes Problem. Deshalb meinte ich ja, schaut genau drauf, für wen ist es anwendbar, was immer sehr versteckt ist leider. Ja, und das ist ein Teil des Problems in der marktwirtschaftlichen System, wenn sehr viel Ökonomie damit behaftet ist, dass man eine hohe Eigenverantwortung hat als Bürger nachzuschauen, passt das für mich oder nicht.
Ja. Ja, danke vielmals für den Vortrag. Ich würde gerne ein paar provokative Statements mal geben. Zum einen, KI wurde geschaffen, weil die Leute zu faul waren, sich zu überlegen, welche Schlussfolgerungen sie jetzt wirklich ziehen wollen. Und ich glaube, an deiner Aussage über die 2 Millionen Datenpunkte sieht man das sehr gut. Man weiß nämlich gar nicht, was man eigentlich herausfinden will. Und wir wissen von medizinischen Studien, insbesondere von Ernährungsstudien, dass wenn man genügend viele Datenpunkte hat, man eigentlich alles daraus herauslassen kann, eben insbesondere auch, dass mehr Schokolade essen schlank macht. Deshalb auch so ein bisschen die Frage, ja, menschliche Körper sind sehr unterschiedlich. Wir wissen das eben vor allem aus diesen ganzen Ernährungsstudien. Können wir da außer den allzu offensichtlichen Sachen, die du jetzt vorher erwähnt hast, überhaupt Rückschlüsse ziehen, die neu, richtig und gut sind? Also eben halt nicht einfach nur, dass jemand, der offensichtlich fett ist und sich nicht bewegt und keine positiven sozialen Kontakte hat, mal was ändern sollte. Also dazu brauche ich keine KI.
Ja, das ist jetzt eine sehr, also das müsste man aus meiner Sicht sehr differenziert betrachten. Die Aussage, die treffe ich teilweise selbst, muss ich ehrlich gesagt, also in der Richtung, weil wir sammeln Unmengen an Daten, auch ich mit dem Beispiel 2 Millionen Datenpunkte. Und was ist die eigentliche Fragestellung? Die ist häufig am Anfang noch unklar. Und normalerweise ist die Forschung so, man hat eine Fragestellung, leitet daraus ab, was brauche ich für Daten, wie viele Daten brauche ich dafür, damit ich die Aussage verifizieren oder falsifizieren kann. Ja? Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass wir jetzt eben mit Massendaten umgehen, da irgendwas rauslesen, und man nennt es ja Real-World-Data, die man irgendwo sammelt, um dann irgendwas rauszulesen, was für bestimmte Zwecke nützlich ist. Und das, also ich sage mal so, es ist ja nicht ohne Grund nachgewiesen, dass 50-70% der medizinischen Studien eigentlich nicht valide sind. Ja? Das haben mehrere Statistiker über Jahre immer wieder bestätigt. Und es liegt daran, dass eben die Forschungsfrage, die Daten, die dazu verwendet werden und die statistische Analyse nicht sauber genug waren. Und das ist im KI-Zeitalter leider auch so. Das mündet darin, dass wir Anträge in der kantonalen Ethik kriegen, die noch nicht mal eine Fallabschätzung haben, weil sie sagen, ich will einfach alle Daten haben und dann schaue ich mal. Ja, ist genau die Bestätigung. Ja. Ist leider so, ja, aber ich muss sagen, die Systeme arbeiten dran, das wirklich zu verhindern. Also das ist nicht so, dass es eine Massendatenleitung gibt, die dann einfach den Forschern zur Verfügung stehen, um dann was zu tun, wo sie noch nicht mal selber wissen, was sie tun wollen. Ja, ja, genau.
Also, wenn ich hier ergänzen darf, ich komme ein bisschen aus der Statistik, Wetter, Klima. Und also wenn ihr Temperaturmessung habt alle 10 Minuten und jetzt verdoppelt ihr auf alle 5 Minuten, habt ihr doppelt so viele Daten, aber sicherlich doppelt so viele Informationen. Weil die Chance, dass die Temperatur in 5 Minuten ungefähr immer noch die gleiche ist wie jetzt, die ist extrem hoch. Also das ist in der Statistik durchaus eine schwierige Frage. Wie oft muss ich etwas messen? Jetzt natürlich Puls, wenn einer auf einen Herzinfarkt zugeht, dann kann es natürlich schon sehr schnell, sehr stark ändern. Aber das ist tatsächlich, also von dem her, die 2 Millionen beeindrucken mich auch im ersten Moment schon und im zweiten Moment denke ich wahrscheinlich, ja, die haben alle 30 Sekunden gemessen und dann kann ich die Datenmenge beliebig explodieren lassen, aber nicht den Inhalt.
Ja, als jemand, der gerne den Winterkongress der Digitalen Gesellschaft besucht, wir hatten einen guten Vortrag zur Anonymisierung von personenbezogenen Daten 2020, wer sich das nochmal anschauen will. Und ich war letztens beim Arzt und war auch mit so einem Fragebogen konfrontiert, würden Sie gerne Ihre Daten zur Forschung geben? Und da waren dann sehr wenige Informationen zur Methodik und sehr wenige Informationen, wie werden die Daten übermittelt, ist das wie via E-Mail, wie ich jede Interaktion quasi mit meinem Arzt habe, der schickt mir dann die Daten per verschlüsselter Mail und ich kann die dann irgendwie herunterladen, aber die liegen da irgendwo. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, dass ich als informierte Person mir mehr ein Bild machen kann, wie meine Daten genau abgelegt werden oder wie die übermittelt werden? Weil nur wenn ich kann so einen Wisch nicht unterschreiben, wenn da nur steht, wir übermitteln Ihre Daten sicher.
Also eigentlich ist das nicht State of the Art, nennt man das. Also es ist fahrlässig, muss ich sagen, wenn so etwas dem Patienten präsentiert wird, ohne Hintergrundinformation. Weil jede Studie und jede Datenausleitung muss begründen, warum sie gemacht wird, wie sie gemacht wird etc. Und vor allem, welche Schutzmaßnahmen getroffen werden, technischer und organisatorischer Art, für die Übermittlung der Daten. Das heißt, da könnte man durchaus mal mit dem betroffenen Arzt sprechen, dass er sich darum kümmern sollte, so eine Ausleitung etwas kontrollierter zu machen.
Ja, ich habe eine Frage zum Datenschutzkonzept. Also wenn heute immer die Einzelpersonen gefragt werden, wollen sie ihre Daten freigeben? Also das ist doch einfach nicht glaubwürdig. Also gibt es dann in den Ethikkommissionen und so weiter keine Infragestellung dieses immer individuellen Zustimmen oder nicht zustimmen, weil, wie das ja vorhin gesagt worden ist, das hängt von der Information der Einzelperson ab und des Weltbildes, die sie sich macht. Und das ist doch eigentlich für ein Gesundheitswesen nicht tauglich. Also diese Fragestellung bei irgendeiner Zeitung, wollen Sie den Newsletter, dann kann ich ja Ja und Nein sagen, aber bei den Daten freigeben, dass ich da gefragt habe, wollen Sie nicht, und vielleicht denke ich, ich will gesund werden, ja gut, ich gebe alles frei. Also es ist einfach das Konzept, dass das Individuum hier entscheiden muss, ist das nicht völlig falsch am Platz.
Sprechen wir von Forschung oder sprechen wir von Versorgung oder von beidem? Weil ich glaube, man muss immer unterscheiden, wenn man in die Versorgung geht. Dort brauche ich diese Zustimmung, um eben in der Behandlungskette die entsprechenden Personen zu informieren. Guck, da kommt jetzt Patientin Maria Müller, die möchte behandelt werden für einen Brustkrebs, und ich ziehe alle Behandler damit ein. Das ist das eine. Diese Zustimmung, die gibt man sozusagen beim Eintritt in die Arztpraxis, damit er das tun darf. Das ist, denke ich, wichtig, ja, dass die Daten dort fließen. Das andere ist die Forschung. Das ist tatsächlich ein großes Problem, dass, wenn Sie in eine vor allem universitäre Einrichtung gehen, dann passiert Folgendes. Sie sind Patientin mit einem bestimmten Profil, und alle Forschenden, die in dieses Profil passen, werden sich auf Sie stürzen, um zu fragen, wollen Sie nicht mitmachen? Ja?
Ja, also das ist halt eine hochschwellige Antwort, die Sie jetzt geben. Zum Beispiel die Krankenkassen, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, die haben meine Daten und die können ja Profilings machen, und sie können vielleicht aus den Daten voraussagen, wie ist diese Person in 30 Jahren gesundheitlich imstande, sich selbstständig zu bewegen.
Ja.
Und das sind Dinge, da kann ich nur sagen, wenn KI und so weiter eingesetzt wird, und ich muss ja ein KI-System nach EU-AI-Act, ich muss es melden, wenn es Voraussagen macht, wenn es Ratschläge gibt, wenn es Empfehlungen gibt. Also das heißt, die Krankenkassen müssten doch schon in einem Setting eingebunden sein, so dass ich solche Fragen nicht beantworten muss.
Da kann ich nichts gegen sagen. Als Bürger würde ich das genauso oder ähnlich sehen, ja. Also nicht nur als Bürger, auch als jemand, der in der Wissenschaft oder im Verband tätig ist, das würde ich erwarten, dass das sorgfältig gemacht wird, ja. Aber die Frage ist immer, wer trägt dafür Sorge? Das Individuum ist häufig zu schwach, weil man häufig auch dann nicht die Rechtsmittel hat oder in einer Lage ist, wo man Angst hat, wenn ich nicht zustimme, dann passiert irgendwie etwas Negatives mit meinen Daten, die dann Konsequenzen für Versicherungssumme, Prämien oder was auch immer hat, wenn es um Krankenversicherung geht.
Ich habe eine Frage, die mir in den Sinn kam bezüglich einer Aussage ganz am Anfang: Wie sicher fühlen Sie sich mit Ihren Daten im Spital? Und ich habe jetzt ein paar Anekdoten in die Richtung gehört und will quasi mal fragen, wie sieht das aus deiner Sicht? So, ja, wir haben hier im Lab diese eine Maschine, da ist ein Windows 95 PC, den darf man nicht mal neu starten, weil sonst geht das nicht mehr. Oder wir haben hier diese SpezialärztInnen-Software, die genau mit Windows 3.11 läuft und sonst, also quasi, dass Systeme weit, weit outdated sind, nicht mehr gepatcht werden dürfen, weil sonst die Maschinen nicht funktionieren oder die Software nicht mehr funktioniert. Und wenn ich mir vorstelle, meine Gesundheitsdaten laufen dann da drüber. Also ist das eine Anekdote und ja, kann mal passieren, oder ist das Common Practice? Wie real ist das?
Also das ist real, aber das ist auch gar kein, das muss auch gar kein Problem sein, ist auch im Alltag kein Problem. Warum? Die Menschen, die sich um die Sicherheit darum kümmern, um so alte Systeme, Die Systeme sind alt, weil das Medizinprodukte sind, die dürfen nicht abgedatet werden. Ansonsten muss sie einen neuen, teuren Zulassungsprozess durchlaufen, was unsere Gesundheitskosten wieder steigern würden. Also jetzt ein bisschen plakativ, ja, aber die Konsequenz wäre das. Aber die Leute, die im Spital arbeiten, die Sicherheit dieser Systeme zu gewährleisten, tun eben alles technisch-organisatorische, dass diese Daten dort tatsächlich sicher sind. Also da würde ich mir, und das sage ich jetzt nicht als Verbandsvertreter, sondern da würde ich mir wirklich weniger Sorgen machen. Die Leute, die im Spital oder dann auch in der IT einer Arztpraxis tätig sind, die versuchen dann schon das Maximale an Absicherung zu machen. Ja, also da, das gibt's, das ist Realität, es ist aber rein zulassungstechnisch gedacht.
Ja.
Oh, auf der Seite zuerst.
Ich kann vielleicht einfach ergänzen, was bisher gesagt worden ist, also vielleicht Thema Datensicherheit. Es gibt ja auch, also wenn man zum Beispiel einen Use Case Arztpraxis anschaut, die unterstehen ja dem nationalen DSG, das jetzt ja seit gut einem Jahr in Kraft ist, und ich denke, die Mehrheit der Arztpraxen, also ich rede jetzt ein bisschen aus der Praxis, die nimmt das, glaube ich, ziemlich ernst. Also ich denke, diese Mindeststandards kann man sicher noch fallweise verbessern, aber da habe ich eigentlich Vertrauen, dass das auch mit Outsourcing IT-Partnern, dass das mehrheitlich seriös gemacht wird. Je nachdem, Spital ist dann wieder etwas anderes, muss man schauen, in welchem Kanton, da greifen dann wieder die kantonalen Datenschutzgesetze, aber vom Grundsatz her, ja, ist das ja ähnlich aufgebaut. Ja. Was ich vorher sagen wollte, ist wegen dem Sammeln von Daten. Hier ist ja eigentlich klar, die Forschung hat Interesse, möglichst viele Daten zu sammeln. Wir haben das gehört. Aber wenn man das Datenschutzgesetz, also das DSG anschaut, das REF-DSG, hier müsste man eigentlich ja immer sagen, ja, welches ist denn der eigentliche Verwendungszweck? Oder? Also wenn man ins Gesetz reingeht, muss man eigentlich den Verwendungszweck angeben. Und ich bin jetzt neu auch im Gesundheitswesen unterwegs mit Datenschutz und Informationssicherheit. Da bin ich dann schon auch gespannt, wie sich da die Zukunft dann entwickeln wird, weil man kann ja nicht einfach hingehen und einfach eine Unmenge von Daten sammeln, oder? Also wie soll das gehen? Thema Anonymisierung, oder? Beziehungsweise halt dann eben allenfalls, dass gewisse Leute Zugriff haben auf Referenztabellen, dass ich dann eben die Re-Identifikation machen kann. Aber der Punkt ist halt, dass das DSG oder RefDSG ist halt so, dass auch diese Daten, die fallen dann darunter, oder? Nur die anonymisierten Daten, da bin ich dann nicht mehr im DSG, beziehungsweise wenn man jetzt nach Europa schaut, doch nicht mehr die DSGVO. Also da muss man schon noch, denke ich, unterscheiden. Es gibt ja Leute, die kennen die Referenztabellen und die können die Personen dann re-identifizieren.
Es sind häufig Behörden, ja, also, oder Ämter, ja, genau.
Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt im Livestream noch eine Frage. Keine Angst, es dürfen noch mehr Fragen gestellt werden, nachher, wenn der Livestream beendet ist. Aber wir machen noch eine Frage, dann unseren Abspann und dann weiter.
Also. Wie ich jetzt gehört habe, geht es, also auch mit der KI geht es immer mehr Richtung Standardisierung, also sowohl wenn man etwas analysiert, als auch dann die Behandlungsmethoden. Jetzt, da ja nicht jeder Mensch derselbe ist, kann es da auch Unterschiede geben, also zum Beispiel ein Hausarzt würde vielleicht ein Patient X anders behandeln, also wenn er dieselbe Krankheit hat als der Patient Y. Jetzt kommt aber noch etwas anderes dazu. Wir sind mündige Bürger und ich kann eigentlich entscheiden, also ich rede jetzt von der Therapiewahlfreiheit. Ich kann zum Beispiel entscheiden, ob ich meine Magenverstimmung mit chemischen Mitteln behandeln lassen soll oder ob ich Natur- und Erfahrungsmedizin anwenden will. Jetzt, ich befürchte, dass die KI uns immer mehr bevormunden wird und durch diese Wahlfreiheit, dass die immer mehr flöten geht. Also das heißt, die Vielfalt der Behandlungsmethoden verloren geht. Das ist meine Befürchtung. Wie sieht das aus?
Also die Hypothese ist ja darin, in der Aussage, dass heute die Versorgung jegliche Heterogenität zulässt. Weil ich als Bürger zu meinem Vertrauensarzt kann und dem sagen kann, guck, ich möchte so behandelt werden, mach das mal sicher. Ja? Und ist das die Realität? Heute? Also, und die Daten, die wir zum Trainieren der KI nutzen, die kommen ja aus den Systemen, wie die Realität abgebildet ist. Und die trainiert dann eben, je nachdem, wie ich trainiere, mehr diskriminierend, also weniger Therapieoptionen oder gleichbleibende. Ja? Das ist ein Teil des Problems des Trainings der Algorithmen. Ja? Dass eine Bevormundung stattfinden kann oder stattfinden wird, liegt dann vielleicht auch daran, dass die heute schon Realität ist. Darauf will ich hinaus. Ja? Ja, ja. Die Tendenz ist da, ja. Ja.
Wir kommen langsam zum Ende des Streams. In diesem Mal ein herzliches Dankeschön und ich hoffe auf einen kleinen Applaus.
Wir haben noch einen weiteren netzpolitischen Abend dieses Jahr geplant. Wiederum hier im Karl der Große. Am 21. November werden wir über Datenethik in der Schweiz sprechen. Dann gibt es eine längere Winterpause und es geht weiter im März. Wir lassen euch auch während der Winterpause nicht alleine. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr den Newsletter der Digitalen Gesellschaft abonnieren, den Netzpodcast hören, wo ihr mindestens eine bekannte Stimme ab und zu wiederhört. Es gibt monatliche Mittagessen. Informiert euch doch auf unserer Website. Und wenn ihr nicht nur informiert sein wollt, sondern gleich mitmachen, sei es in Spende oder in Form einer aktiven Mitarbeit, dann wäre das der Weg dazu. Würde uns natürlich freuen. In diesem Sinne auch von meiner Seite herzliches Dankeschön an alle hier und vor allem auch ans Stream- und Aufzeichnungspublikum, von dem wir uns nun verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder. Und auch dir nochmals, André, vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute.
Dankeschön.